Willkommen bei Finanzgefragt, dem Podcast von Mademann und Kollegen. Hier nehmen wir Finanzthemen und Kapitalmärkte unter die Lupe.
Herzlich willkommen zu Finanzgefragt, unserem Podcast von Mademann und Kollegen. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Daniel. Hallo.
Hallo Thomas.
Über das erste halbe Jahr, was so an den Märkten passiert ist, welche Themen wir hatten und ja, das ein bisschen mehr in der Tiefe als in unserem Video, was wir letztendlich auch schon abgedreht haben. Und gucken einfach mal, wie wir da durchkommen und das hier möglichst hörenswert gestalten können. Ja, das erste halbe Jahr, Daniel, ist vorbei. Unterm Strich, glaube ich, viele turbulente Themen. Erst Venezuela, dann Krieg, Russland-Ukraine läuft noch immer, aber gut, das ist mittlerweile ja leider eher ein Abnutzungskrieg. Neuer FED-Vorsteher, Inflation steigt wieder, Goldpreis hat nachgelassen. Also Themen wirklich sehr, sehr mannigfaltig. Donald Trump hat eh immer noch einen ganzen Köcher voll, um neue Sachen dann doch wieder durchzubringen. Der ist ja wirklich unberechenbar. Lass uns das mal so ein bisschen einordnen, zumindest versuchen. Mhm. Fangen wir an, Thema neuer FED-Chef. Kevin Warsh war ja so der Wunschkandidat, der nominiert wurde vom Donald Trump. Gefühlt kam er in den Recall. Sag uns doch mal, wie es danach weiterging, bitte.
Ja, erstmal herzlich willkommen, auch von meiner Seite, zu diesem Podcast. Ja, er wollte jemanden installieren, also Donald Trump wollte jemanden installieren, der voraussichtlich die Zinsen eher senkt, weil er gerne möchte, dass der Zins niedrig bleibt und gesenkt wird, weil das für die Wirtschaft seiner Meinung nach positiv ist und für den Dollar, dass der ein bisschen schwächer wird im Vergleich zu den anderen wichtigen Währungen dieser Welt. Kam dann ein bisschen anders. Der Kandidat hat sich zumindest in der Vergangenheit eher dadurch ausgezeichnet, dass er für einen stabilen Zins, stärkeren Zins und auch für, ich sag mal, eine stabile Währung zu haben war, und das hat sich dann nach der Nominierung an den Märkten auch erstmal durchgeschlagen, sowohl an den Zinsmärkten als auch an den Aktienmärkten ging es erstmal kurzfristig nach unten, beziehungsweise an den Aktienmärkten nach unten, an den Zinsmärkten nach oben, in Erwartung eher steigender Zinsen. Das ging allerdings auch ein bisschen einher mit dem Beginn des Krieges USA-Iran, denn durch die gestiegenen Energiepreise ist die Inflationserwartung auch gestiegen. Die Inflation kommt ein bisschen und das sorgt für Sorge, dass die Notenbanken den Zins dann auch anheben müssen. Die EZB hat es ja schon in einem 0,25er Schritt getan. Die FED ist eher noch wartende, hat eher eine Wartenhaltung eingenommen. Ja, und wir gehen im Moment davon aus, dass der Zins erstmal seitwärts läuft, vielleicht leicht steigt. Im Moment wird die kriegerische Auseinandersetzung ja auch so ein bisschen zurückgefahren, was ja sehr gut ist, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Energiepreise und für uns an der Börse natürlich auch.
Kann man denn davon ausgehen, weil es der Wunschkandidat ja war von Donald Trump, dass Kevin Warsh etwas ruhiger arbeiten kann, als es Powell letztendlich machen konnte? Und auch, dass er unabhängig oder wirklich frei nach den wirtschaftlichen Daten arbeitet? Oder wird es eher, wie es ja im Vorfeld schon mal hieß, so ein bisschen die Marionette und somit der verlängerte Arm von Donald Trump über die Zinsen sein?
Er würde es nicht einfach haben, denn auf der einen Seite soll und muss die Fed unabhängig bleiben. Auf der anderen Seite wird Trump sich aber auf jeden Fall auch einmischen.
Er kann ja gar nicht
anders. Er kann gar nicht anders, das liegt in der Natur. Und ja, das ist ein schmaler Grat zwischen ich bleib unabhängig und zwischen ich mach's dann doch irgendwo demjenigen, der mich in das Amt irgendwo gebracht hat, mache ich's dann doch recht. Ich glaube, dass es auch schon in der Vergangenheit immer ein Kompromiss am Ende war. Die Notenbanken haben zwar das Ziel der Preisstabilität, gerade in Europa, in Amerika sieht das noch ein bisschen anders aus. Da gibt es auch noch das Ziel der wirtschaftlichen Stabilität neben der Preisstabilität. Aber ja, man merkt in der Vergangenheit immer mehr, dass die Politik und auch die Wirtschaft dann doch einen größeren Einfluss bekommt, und die Preisstabilität so ein bisschen in den Hintergrund gefühlt gerutscht ist. So würde ich das mal beschreiben. Deswegen, er wird es nicht einfach haben, hatte es aber der Kandidat davor auch nicht. Und in Amerika ist es, glaube ich, generell nicht einfach, in der Öffentlichkeit zu stehen aktuell.
Ja. Und am langen Ende ist es ja auch immer keine Einzelentscheidung über den Zins, sondern das Gremium beschließt es ja letztendlich mehrheitlich und nicht einer sagt hoch oder runter und so wird es dann gemacht, sondern da sitzen ja auch noch ein paar andere kluge Köpfe, die das mit beeinflussen.
Genau, ja.
Dann Thema Gold würde ich auch mal so rauspicken. Das war die letzten zwei Jahre ein fast beängstigender Performance-Faktor im positiven Sinne. Mhm. Also sonst heißt es ja mal klassischerweise, Gold ist die Absicherung, nicht der Renditebringer. In den letzten zwei Jahren, also Kalenderjahr 24, 25, war es ja genau anders. Mhm. Lief ja besser als manche Einzelaktie so ungefähr.
Ja.
Anfang des Jahres ging es auch noch so leicht hoch. Neues Hoch war, glaube ich, irgendwo bei 5.600 US-Dollar plus minus ein bisschen. Na, nennen wir das mal so als grobe Marke.
Mhm.
Aber danach ging es eigentlich, gab es eine stärkere Korrektur, auch beim Silber.
Mhm.
Silber ist ja noch schneller gestiegen und hat noch stärker korrigiert. Aber jetzt sind wir sogar, wenn ich richtig drauf schaue, gegenüber 1.1. bei einer negativen Performance-Stand jetzt.
Genau, in Euro betrachtet ist die Performance bei minus 8%, in Dollar betrachtet ist sie bei minus 5%. Mhm. Soweit ich das jetzt noch im Kopf habe. Ich habe gestern das letzte Mal drauf geguckt. Und das ist in der Tat so. Nach so einem Run kommt halt häufiger dann auch mal eine Phase, wo Gewinne mitgenommen werden, wo Anleger auch vielleicht die Gewichtung in den Depots anpassen. Denn bei einer Verdopplung bis Verdreifachung von Gold in den letzten 5 bis 10 Jahren, da kann man dann überlegen, auch mal die Gewichtung zu reduzieren, Gewinne mal mitzunehmen.
Die Ursprungsgewichtung, Entschuldigung, wiederherzustellen vor allem. Ne? Man
genau.
ist ja irgendwann mal mit 5% plus minus gestartet und
genau, wenn sich das so verdreifacht hat, der Goldpreis in der Zeit, dann hätte man 15% Gewichtung. Natürlich sind auch die anderen Vermögenswerte hoffentlich in der Zeit gestiegen. Ob die sich dann aber verdoppelt oder verdreifacht haben, das weiß man natürlich nicht und das muss man dann von Situation zu Situation betrachten. Um es aber in ein gesundes Verhältnis zum Gesamtvermögen zu bringen, sollte man das regelmäßig einordnen. Da helfen wir ja unseren Mandanten auch dabei, das allumfassend zu betrachten, nicht nur die Aktienseite, sondern auch mal einen Blick zu verschaffen für die Kunden, die das möchten. Wie ist dann eigentlich mein Gesamtvermögen aufgestellt? Wie sieht das auf der Immobilienseite aus, auf der Aktienseite, mit den Edelmetallen aus und ist das ein gesundes Verhältnis oder ist es vielleicht optimierungsbedürftig, passt das zur jeweiligen Situation und zu den Zielen und Wünschen, die Kunden sich gesetzt haben. Da unterstützen wir gerne und so ist es auch bei uns im Laufe diesen Jahres zu Verkäufen auf der Goldseite gekommen, dass man auch mal Gewinne mitgenommen hat, nachdem wir Gold ja in den letzten Jahren peu à peu aufgebaut haben und das gehört einfach mit dazu. Mhm. Getrieben kann das natürlich auch sein durch einen etwas fester gewordenen Dollar zum Euro. Getrieben kann das natürlich auch sein durch eine höhere Zinserwartung. Gold zahlt keine Zinsen.
Mhm.
Das heißt, wenn es bessere Alternativen gibt, die einen schönen Zins zahlen, dann mag das sein, dass der Goldpreis dann auch zusätzlich korrigiert. Und wir hatten schon einen großen Börsengang, ein IPO von SpaceX, wo große Geldbeträge reingeflossen sind. Das heißt, das Geld musste irgendwo herkommen durch Verkäufe auf der Aktienseite, aber vielleicht auch im Rohstoffbereich wie bei Gold ist das durchaus eine Möglichkeit. Lässt sich eigentlich sagen, gibt es verschiedene Gründe, auch nachvollziehbare Gründe, warum der Goldpreis mal korrigiert ist. Das bedeutet aber für die Zukunft nicht, dass der Goldpreis jetzt nur noch fallen wird. Ganz im Gegenteil, es gibt auch genug Gründe, warum der Goldpreis auf diesem Niveau bleiben könnte oder auch noch weiter steigen kann. Allen voran die hohe Staatsverschuldung eigentlich in allen Ländern dieser Welt, wenn man mal ein paar Ausnahmen daraus nimmt, die auch immer weiter steigen wird, wo auch ich nicht sehe, wie man das Ganze irgendwo umkehren kann, stoppen kann, aufhalten kann. Und alleine diese Tatsache in Kombination mit Notenbanken, die immer mehr in Gold investieren, das ist auch das Commitment der nächsten Monate und Jahre, dass die Notenbanken weiterkaufen wollen. Das wird wahrscheinlich für einen stabilen und auch steigenden Goldpreis führen. Ich glaube, Goldman war es oder BlackRock, ich bin mir nicht ganz sicher, hat auch nochmal die Prognose von, ich glaube, 4.900 Euro im, pro Unze im Gold rausgegeben. Bedeutet, auch die sehen ein Kurspotenzial, was über dem aktuellen Niveau steht. Und das ist, denke ich, auch nicht unrealistisch vor diesem Hintergrund.
Und die allgemeinen Unsicherheiten, die es ja nun mal aktuell immer noch gibt und mit Sicherheit, was uns die letzten Jahre gezeigt haben, auch immer weiter in der Zukunft geben wird. Ja, weil die Ereignisse und die Zeiträume dazwischen, die sind ja immer kürzer und immer heftiger letztendlich geworden.
Man stumpft letztendlich auch tatsächlich ab, nicht nur als Privatperson, sondern auch als Profi-Anleger, so wie wir es als Vermögensverwalter sind, merkt man doch, man sitzt ja jeden Tag vom Computer, liest alle Nachrichten, die es so gibt, und da ist in den letzten 2 Jahren mehr reingekommen, als es davor die Jahre waren. Und man spricht ja auch oft vom Taco-Trade bei Trump, dass einfach Ankündigungen, Drohungen, Erpressungsversuche, dann gerade im Irakkrieg hat man es jetzt auch oft gesehen, dass was angekündigt wurde und dann am Endeffekt kurz vorher dann doch nicht umgesetzt wurde. Und das führt dazu, dass man als Profi, aber auch als Privatanleger sagt, okay, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich oder dieses Mal wird es wahrscheinlich genau wieder so sein. Er wird wieder was ankündigen und er wird es wieder nicht umsetzen. Mhm. Und man gewöhnt sich einfach daran und die Märkte auch. Normalerweise wären diese ganzen Ereignisse, die wir jetzt dieses Jahr gesehen haben, meiner Meinung nach für deutlich größere Ausschläge nach unten verantwortlich gewesen, aber aufgrund dieser Erfahrungen, die wir nun mal leider sammeln müssen, hat es die Märkte eigentlich nicht groß tangiert, muss man tatsächlich sagen. Hm. Ja. Apropos Märkte, um mal auf den Aktienteil zurückzukommen, wir haben jetzt ja über Gold gesprochen, wir haben über die Zinsen schon mal leicht gesprochen. Wie hat sich das denn generell, wenn man mal in die Tiefe geht, am Aktienmarkt, nicht nur in Amerika, sondern auch in Europa verhalten, und vor allen Dingen, was waren so die Branchen, die besonders gut, vielleicht auch nicht so gut gelaufen sind? Was heißt, was waren so die Zugpferde?
Ja, also haben wir unterm Strich, kann man es ganz kurz formulieren, war es wirklich sehr gut. Erschreckend gut zu den, kombiniert mit den Ereignissen, die wir gerade eben schon so ein bisschen thematisiert und hatten und aufgezählt hatten. Aber dann, wenn man eben so eine Etage tiefer schaut, hat man doch ein differenziertes Bild. Das heißt, Anfang des Jahres ist man sehr euphorisch an sich für den europäischen Markt gestartet, weil natürlich auch viele Länder Investitionsprogramme sich auf die Fahne geschrieben hatten und angefangen haben zu investieren. Dann gab es ja noch die Regierung letztendlich in Japan, wo auch große Programme prognostiziert wurden und auch zum Teil getätigt wurden, sodass Anfang des Jahres der europäische Markt auch etwas stärker gestartet ist. Der US-amerikanische Markt ist auch mitgegangen, aber in Summe war es etwas geringer. Dann kam natürlich Ende Februar der Angriff der Vereinigten Staaten mit Israel zusammen dann auf den Iran. Das hat alles so ein bisschen durchgeschüttelt, aber auch da, wie du eben sagtest, Thema abgestumpft, größere Korrekturen gab es da nicht. Als ich das gelesen hatte, super, dann sind ja mal schnell irgendwie morgen 5, 6, 7% weg, was ja heute auch so das Normale ist, was vielleicht vor 10 Jahren und mehr 1, 2% gewesen wären. Also die Schwankungsbreite ist ja viel höher geworden. Und danach hat sich das Bild so ein bisschen gedreht. Auch bedingt durch die Abhängigkeit, also Europa, der asiatische Raum, sehr starke Abhängigkeit eben vom Rohöl für die Energie und USA als Selbstversorger ein bisschen autark letztendlich in der Richtung. Darauf gepolt dann die Unternehmenszahlen, die ja letztendlich rauskamen. Vereinigte Staaten waren wirklich überraschend stark. Und auch nicht nur bei den KI-Unternehmen, sondern auch ein bisschen mehr wirklich in der Breite. Europa wurde dann nach und nach die ein oder andere Gewinnerwartung ja eingefangen und eher eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Das hat natürlich dann die Entwicklung dort etwas gedämpft. Und jetzt muss man dann noch mal ein bisschen mehr schauen, so Zweit- und Drittrundeneffekte, Thema Inflation, die ist ja angestiegen, das hast du eben kurz gesagt. Ist auch da wieder anders in Europa letztendlich als in den Vereinigten Staaten. Und dann hatten wir so, ich würde mal sagen, im zweiten Quartal haben dann nochmal wieder vermehrt, die vorher ein bisschen ruhig waren, die Tech-Unternehmen, die großen aus den Vereinigten Staaten, mit einer Ausnahme von der Microsoft, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, so ein bisschen KI und Software, haben da wirklich super performt, mega Zahlen vorgelegt. Alle schauen ja immer, was macht Nvidia, und die haben wieder jegliche Erwartungen pulverisiert, muss man fast sagen. Und hinzu kommt aber auch, dass wir mittlerweile so eine Ergänzung letztendlich sehen, nicht nur noch Investitionen in KI und wer hat die tollsten Chips, wovon ja Nvidia sehr stark profitiert, sondern Thema Arbeitsspeicher. Ich kenne Arbeitsspeicher noch ganz früher, als man auf dem PC gespielt hat, damit es dann flüssig irgendwie klappte, brauchte man, weiß ich nicht, DDR, SDR, RAM irgendwie, also böhmische Dörfer, da war ich froh, da ich wusste, ah, das ist gut. Das braucht man eben auch speziell jetzt für die ganzen KI-Anwendungen, weil wir kommen so langsam, ich sag mal, in Bereiche, dass neue Geschäftsfelder entstehen oder mehr in die Nutzung und des Umgehens mit der KI, dass dann so Unternehmen wie eine Samsung, eine SK Hynix, wenn man sich die anschaut, so gerade aus dem asiatischen Raum ja fulminant durch die Decke gegangen sind. Und das erinnerte fast so ein bisschen von der Entwicklung her, ich sag mal, als der Krieg losging bei den Rüstungsunternehmen. Von der Entwicklung her, aber das Geschäftsmodell, Thema Nachhaltigkeit, sehe ich jetzt bei den Konzernen definitiv nochmal anders, weil wir immer noch weiter am Wachsen sind in dem Bereich. Ja, sodass wir dann ein differenziertes Bild wirklich hatten von den regionalen Abhängigkeiten und Wachstumskursen, auch gepaart damit, dass in den Vereinigten Staaten wirklich neue Höchstkurse immer wieder gesehen wurden. Der DAX war zwischenzeitlich ja auch sehr gut unterwegs, Eurostoxx wieder fast auf dem Niveau. In Japan gab es dann auch mal fast neue Höchstkurse. Also wirklich sehr, sehr gut, wenn man die ganzen Störfaktoren letztendlich mit hinzunimmt. Und ich bin da auch sehr froh, dass wir das in der Breite für unsere Kunden und Depots vernünftig umsetzen konnten und somit auch da Partizipationen und Mehrwert wirklich geschaffen haben.
Ja, richtig. Gerade auf der Aktienseite gab es noch viele Branchen, gerade die so KI oder KI-nah waren. Ob das jetzt die Energiebranche war, die Robotik- und Automatisation-Branche war, ob das das Thema KI und AI generell war, wo die Unternehmen stark gestiegen sind, auch Tech-Aktien, die sehr gut gelaufen sind. Konnte man im Endeffekt gute Ergebnisse einfahren, was mir in dem ersten Halbjahr, und das hatte ich mir auch schon fast gedacht im letzten Jahr, dass es nicht Ewigkeiten so weitergeht. Was mir aufgefallen ist, dass das ganze Thema Verteidigung nach diesem Hype im letzten Jahr dann doch einen ordentlichen Dämpfer bekommen hat. Und zum Beispiel die Rheinmetall jetzt auch mit dem gestrichenen Auftrag nochmal ja ordentlich unter die Räder gekommen ist, fast 50% vom Hoch verloren hat oder sogar leicht mehr. Was sagst du dazu? Wird das bei der in dem Thema KI dann auch irgendwann so sein, dass es jetzt vielleicht ein Hype ist, eine Phase ist, wo gerade die Unternehmen, die du vorhin angesprochen hast, die sich jetzt mit Speicherlösungen in kurzer Zeit mehr als verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht haben, glaubst du, dass das auch nur eine Momentaufnahme ist, die sich irgendwann dann auch wieder in normalen Bewertungen und einer Korrektur niederschlägt, oder wird das jetzt Ewigkeiten so weitergehen?
Also Ewigkeiten in diesem Ausmaße denke ich nicht. Trotzdem sind es ganz andere Branchen und Geschäftsfelder, wenn man sich das anschaut. Also auch Thema Rüstung gab es ja sehr differenzierte Meinungen schon in der Vergangenheit zu. Es war zum einen ja auch nochmal ein bisschen ethisch angehaucht, soll das in die Depots oder nicht. Wir haben das ja auch mit unseren Kunden immer jeweils individuell, so wie wir es eben gestalten können, thematisiert. Es gab Kunden, die gesagt haben, finde ich nicht gut. Das haben eigentlich die meisten gesagt, Thema Waffen, aber hat ja auch was mit Verteidigung zu tun. Wenn da man eben, möchte man auch mit dran partizipieren. Andere haben dann auch gesagt, weiß ich, aber möchte ich trotzdem aus ethischen Gesichtspunkten nicht. Das heißt, da hatte man nochmal wirklich ein ganz anderes ganz andere Einstellung zu, aber es war schon immer letztendlich so, es gibt Aufträge, die werden geschrieben, dann müssen die ja irgendwann, kann man sich die Hardware ja quasi, um die ging es ja vorrangig bei Rheinmetall letztendlich anschauen, bis dann irgendwann mal Panzer und Waffen und sonstiges alles gebaut ist. Das dauert ja immer auch ein bisschen. So, dann habe ich das in den Büchern, dann ist immer nur die Frage, wie viel von den unterschriebenen Aufträgen ist jetzt schon eingepreist oder eben nicht, und dann irgendwann ist es ja auch mal zu Ende, sodass es dann quasi automatisch abflacht. Ich meine, in Deutschland haben wir genug Potenzial, bis wir erstmal auf einem vernünftigen Niveau sind, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema. So, und jetzt bei den Speicherherstellern ist es so, das ist ja für mich, ich bin beileibe kein Profi in dieser Technikgeschichte, aber das ist ja so das Zweite. Ich brauche einen Chip, der ist so das Herz beim Computer, so verstehe ich das. Der gibt den Takt vor, und damit das entsprechend schnell arbeiten kann, brauche ich dann eben auch Arbeitsspeicher, um zwischenzuspeichern. Und dann wird es irgendwann auch die Felder geben, was macht meine Festplatte in Anführungsstrichen? Was kann man da noch irgendwo machen? Ist ja nochmal eine andere Form von Speichern. Aber solange wir da einfach noch an einem Punkt sind, dass der Durst besteht, die KI immer weiter wächst und noch in ganz vielen Geschäftsbereichen gar nicht so angekommen ist, wie man es vermeintlich haben möchte. Bei manchen Branchen sieht man schon Thema Arbeitsplätze, die dann wegfallen, aber auch neue Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Wird das irgendwann sicherlich auch nachlassen, aber da sehe ich noch viel zeitliches Potenzial, weil auch da das Thema ja immer, ich sag mal, veraltet. Das heißt, die Technologie dort, die ist viel, viel schneller unterwegs und muss man nachrüsten. Das sieht man ja auch bei den Chips. Die werden immer besser, immer schneller, kosten dann immer mehr. Da haben wir es schon für mich in etwas gesünderen Markt, weil es nicht nur der eine ist, sondern es gibt zwei, drei, die es letztendlich jetzt schon federführend machen. Also differenzierte Branche, für mich nachhaltig, und solange es ganz, ganz oben immer noch weiter wächst, wo wir meiner Meinung nach auch immer eher noch am Anfang als irgendwo in der Mitte oder beileibe nicht am Ende sind, sollte das die Märkte weiter treiben. Und ich denke, da werden noch Branchen, wie gesagt, hinzukommen, die man jetzt so noch gar nicht damit in Verbindung bringt, dass man da auf einmal auch so etwas braucht.
Ja, zumal ja auch viele große Unternehmen, die größten 10 Unternehmen der Welt zum Beispiel, alle ja mindestens eine Billionenwert genug Cashflow haben, den sie investieren. Es ist so ein Wettrüsten aktuell entstanden, dass jeder irgendwo die beste Ausrüstung, die beste Ausstattung haben möchte, dem anderen irgendwo Dinge wegkauft, Personen, Ausrüstung einkauft. Das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, denn wer kauft Panzer oder kauft Abwehrsysteme, das sind häufig Staaten, und Staaten sind häufig hoch verschuldet und haben überhaupt nicht die Möglichkeiten, es sei denn, es wird noch ein neues Sondervermögen wieder aus dem Hut gezaubert, aber generell haben die mächtigen Unternehmen ganz andere Mittel, als das die Staaten haben. Und da macht sich dann auch bemerkbar, dass die Staaten halt nicht so viel Geld ausgeben können, erstens, weil sie es gar nicht haben, und zweitens, weil die Unternehmen in der Verteidigungsbranche gar nicht die PS so schnell auf die Straße bekommen können, wie das manche Tech-Unternehmen dann tatsächlich bekommen.
Wir hatten, eben hatte ich es kurz erwähnt, vielleicht kannst du da zwei, drei Sätze zu sagen. Thema KI, Verdrängung, haben wir auch so ein bisschen gesehen, Softwareunternehmen, da gab es ja wirklich, also eine Microsoft hat es ja recht hart getroffen, viele kleinere Unternehmen auch, eine SAP aus Deutschland, genauso im Kurs. Kannst du da kurz was zu sagen, warum das, ich sag mal, so ein bisschen entgegen dem KI-Trend diese Unternehmen dann getroffen hat?
Ja, eigentlich genau wegen des KI-Trendes, das hat vor allen Dingen Softwareunternehmen betroffen, die ja sich dadurch auszeichnen, dass sie eben eine Software haben, und die KI oder die Befürchtung ist, dass die KI bei manchen Unternehmen diese Software im Endeffekt disruptiert, also nicht mehr erforderlich macht. Das macht bei manchen Unternehmen, die nur ein Hauptprodukt haben, vielleicht mehr Sinn. Bei manchen Unternehmen wie bei einer SAP oder einer Microsoft, die ja neben Software auch, ich sag mal, Hardware vertreiben, die ja auch eine Cloud-Lösung haben, die ja auch KI nutzen können, um diese Themen dann besser zu machen und weiterzuentwickeln. Da sehe ich diese Abwärtsbewegung, die wir gesehen haben, dann als deutlich zu groß an. Die Ergebnisse der Unternehmen waren auch weiterhin sehr gut. Mhm. Und ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren bei Softwareunternehmen. Welches Softwareunternehmen wird tatsächlich Schwierigkeiten bekommen und welches wird da positiv draus hervorgehen oder zumindest mal stabil bleiben? Und das ist auch das, was der Markt im Moment halt macht, auszuloten, welche Unternehmen werden sich wahrscheinlich nicht erholen, welche werden da gestärkt daraus hervorgehen. Wenn man sich Analysten auch anschaut von großen Bankhäusern und Vermögensverwaltern, dann sind die auch ähnlicher Meinung und gerade bei so einer Microsoft zum Beispiel definitiv auf der Kaufenseite. Weil das Unternehmen dann doch breiter aufgestellt ist und sich jetzt nicht nur auf diese eine Software herunterbrechen lässt.
Und die sind ja auch stark, verwurzelt von der Struktur in den Großkonzernen.
Ne? Richtig.
Ich meine, wir haben bei uns alle irgendwo eine Großkonzern-Vergangenheit und wenn ich da mal so zurückblicke, bis da sich mal so ein großer Tanker irgendwie dreht für gewisse Dinge und EDV ist da somit das höchste Gut, weil die Daten, die müssen ja nun mal vernünftig laufen und die Programme, weil sonst geht nichts mehr. Also das Schlimmste ist ja, ich sag mal, selbst bei uns schon, und wir sind ja größenmäßig wesentlich kleiner, wenn das Internet ausfällt oder der Strom weg ist und wir haben keinen Zugriff, macht es dann schon schwierig. Ich meine, es gibt dann auch Notfallpläne, wie man irgendwie was machen kann. Das gute alte Faxgerät gibt es ja auch noch. Ich meine, wenn der Strom nicht geht, dann wird es auch schwierig, aber wir finden da schnell eine Lösung, weil wir auch andere Wege gehen können als so Großkonzerne. Und deswegen kann ich mir persönlich das genauso wenig vorstellen, dass solche Namen irgendwie verschwinden werden.
Richtig, der Burggraben, der ist sehr groß bei solchen Unternehmen und den abzugraben, den zu überwinden, das wird auch einer KI voraussichtlich erstmal nicht gelingen. Natürlich weiß man nicht, wie sich die KI weiterentwickelt. Das war noch ein Thema, was ich ergänzen wollte. Anthropic hat ja auch der Vorstand darum gebeten, alle KI-Unternehmen mal eine Pause einzulegen mit der Weiterentwicklung, um den Regierungen, um den Unternehmen die Chance geben zu können, überhaupt auf diese schnelle Entwicklung reagieren zu können, Gesetze anpassen zu können, Vorgänge und Prozesse darauf abstellen zu können. Das hat natürlich im Moment keinen Sinn, weil jedes Unternehmen ja im Wettrüsten ist und versucht weiterzukommen, der Erste zu sein, sich darauf zu verständigen, das wird nicht funktionieren. Aber es zeigt, dass es auch eine gewisse Gefahr birgt, dass eben das Ganze sich verselbstständigt, weiterentwickelt und das muss man auf jeden Fall im Auge behalten und sollte auf jeden Fall dann darauf reagieren können, wenn da irgendwo das in die falsche Richtung läuft.
Ja.
Von daher fand ich diesen Ansatz eigentlich von ihm ganz gut.
Ja, schon bemerkenswert, wenn man für seine eigene Branche, die bombastisch läuft, sagt, lasst uns mal auf die Pause-Taste drücken, damit es danach kommt. Aber Chance für die Staaten. Auf der anderen Seite birgt es natürlich Risiko, Thema so Entwicklungskosten in die Richtung, dass man dann die vielleicht vorne waren, ihren Vorsprung verlieren und die von hinten, die würden sich natürlich freuen, weil sie dann so im stillen Kämmerchen vielleicht dann doch weitermachen können.
Ja, richtig.
Bei allem, was wir jetzt so hatten, wir halten fest, es war ein gutes erstes Halbjahr über eigentlich alle Bereiche hinweg. Ja, bei den Rentenmärkten, da hat es ein bisschen im Kurs gelitten letztendlich, aber bei Anleihen mit einem festen Coupon zahlen die ja trotzdem.
Genau.
Und was machen wir denn jetzt mit dem Potpourri an Informationen für das zweite Halbjahr? Wie stehen denn da so die Zeichen, wenn wir mal versuchen, ein wenig in die Glaskugel zu schauen?
Ja, also wenn ich das versuchen würde, würde ich sagen, es wird so ähnlich weiterlaufen wie das erste Halbjahr. Wenn die kriegerischen Auseinandersetzungen abnehmen und die Inflationssorgen abnehmen, dann würde sich auch auf der Anleihenseite wieder ein bisschen steigende Kurse verfestigen. Da gab es ja dann doch im Laufe des Jahres ordentliche Schwankungen, gerade bei länger laufenden Anleihen. Das hat dann, ich sag mal, bei den Kunden, die ein bisschen konservativ unterwegs waren, auch mal zu Kursschwankungen auf der Anleihenseite geführt. Natürlich kriegt man den Coupon weiter und natürlich kriegt man am Ende der Laufzeit seine Anleihe dann auch zurückgezahlt, aber man hat natürlich Schwankungen unterjährig.
Hat die Performance dann ein bisschen gedrückt?
Hat die zeitweise ein bisschen gedrückt. Die letzten Wochen ging es dann auf der Anleihenseite wieder was nach oben, hat der Performance geholfen. Der Dollar, der wurde, letztes Jahr war er ja relativ schwach, hat 13% abgewertet, dieses Jahr mal 3-4% stärker geworden. Das hat die Dollarposition, wo wir auch teilweise in Anleihen investiert sind, hat es unterstützt. Also von der Seite sehe ich eher Rückenwind. Auf der Aktienseite glaube ich, dass wir eine ähnliche Entwicklung sehen werden, dass also die Unternehmen, die jetzt im ersten Halbjahr gut gelaufen sind, auch weiterhin gut laufen werden. Ich glaube auch nicht, dass sich die Wirtschaft jetzt irgendwo ad hoc in den nächsten Wochen und Monaten deutlich abkühlt. Das sehe ich irgendwo nicht. Dafür sind die, ich sag mal, die Krisen, die wir überall haben, politisch, geopolitisch, die hohe Verschuldung, die sind schon zu lange da, als dass es jetzt aufgrund dieser Thematiken auf einmal einen wirtschaftlichen Abschwung gibt. Das sehe ich auch nicht. Von daher blicke ich da ganz optimistisch in die Zukunft. Man muss tief investieren. Es gibt immer Bereiche, die überhaupt nicht gut laufen und dann gibt es Bereiche, die super laufen und wir wollen versuchen, größtenteils natürlich bei den Unternehmen dabei zu sein, die sich zukünftig gut entwickeln. Das klappt nicht immer. Manchmal ist man vielleicht auch zu früh dran und hat eigentlich eine interessante Branche, die günstig bewertet ist, aber die kommt halt jetzt noch nicht. Die kommt vielleicht dann erst in ein paar Monaten oder in einem halben Jahr. Aber wir versuchen eben, die Abwärtsrisiken zu reduzieren, nicht das zu kaufen, was jetzt im größten Hype ist, was eine riesen Korrekturpotenzial aufweist, wie zum Beispiel die Verteidigungsunternehmen, da jetzt vor einem halben Jahr dann noch groß einzusteigen, das wäre voraussichtlich nicht das Richtige gewesen. Da konnte man absehen, dass das nicht mehr Ewigkeiten so weitergeht. So ähnlich ist das jetzt mit manchen Unternehmen aus der KI-Branche und umgekehrt hat man im Softwarebereich, wie wir ja vorhin besprochen haben, vielleicht die ein oder andere Kaufgelegenheit, die sehr interessant zu sein vermag. Ja, von daher auch da positiv. Und um noch auf das Thema Gold zu kommen, da sehe ich genug Gründe, warum man Gold weiterhin im Depot haben sollte. Natürlich mit einer kleinen, angepassten Gewichtung, gar keine Frage. Ja, aber das ist nach wie vor ein spannendes Thema.
Ja,
definitiv.
Würde ich so mitgehen. Ich glaube auf der Aktienseite, dass die Dynamik in Summe, die wir jetzt gesehen haben, etwas nachlässt. Also ich nehme es natürlich, ich denke wir alle, wenn es nochmal so ein Halbjahr gibt, das wär super. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da etwas von der Performance betrachtet für die Aktienseite ist, etwas weniger letztendlich dann bei rüberkommt mit immer noch einem sehr guten Blick. In 6 Monaten wissen wir mehr.
Ja.
Und naja, so als kleiner Abbinder, wir haben ja die Fußball-Weltmeisterschaft und wir haben ja auch ein internes Tippspiel, was da äußerst spannend und knapp zugeht. Die Bonusfragen sind durch, deswegen kann ich das fragen. Was würdest du oder was hast du getippt oder bleibst du bei deinem Tipp noch, wer denn dann Weltmeister wird?
Ich habe für Frankreich getippt, nicht nur als Weltmeister, sondern auch als Torschützenkönig. Und da sehe ich ja im Moment ganz gut aus. Frankreich hat ja auch gestern wieder mit einem 3-0 ganz gut gespielt. Mein Tipp mit dem Torschützenkönig müsste auch irgendwo im Moment relativ weit vorne sein.
Sieht gut aus.
Dementsprechend bin ich ganz zufrieden und würde die Tipps auch so belassen. Lustiger Effekt vielleicht auch für die Kunden. Ich habe das Ganze dieses Jahr erstmalig mit der KI versucht zu lösen und habe die KI einfach mal befragt, was denn da die voraussichtlich wahrscheinlichsten Tipps sind, um mal zu schauen, wie sieht das aus, das Ergebnis, würde das sich positiv entwickeln und tatsächlich im Moment läuft es ganz gut. Von daher sind wir auch diesem Thema als Unternehmen und auch als Einzelpersonen sehr aufgeschlossen und versuchen da mit der Zeit zu gehen.
Ja.
Wie läuft es bei dir oder wie war es bei dir?
Ja, ich habe es vorher ähnlich getippt, Frankreich Weltmeister und auch als Torschützenkönig, glaube ich, Mbappé ist weiter hungrig. Mal gucken, was der, wenn der alte Messi weiter so trifft, dann könnte es auch Argentinien werden. Ich kenne jetzt den Turnierbaum nicht bis zum Ende, aber ich glaube, Frankreich, Argentinien könnte, meine ich, erst im Finale aufeinander treffen. Schauen wir mal, jetzt werden die Nächte vielleicht ein bisschen länger wieder, da die Deutschen es ja nicht hinbekommen haben. Ich habe zwar nicht mit einem Finaleinzug gerechnet, aber auch nicht mit so einem so frühen Scheitern. Aber auch da werden wir dann beim nächsten Mal letztendlich mehr wissen. Ja, ich bedanke mich für die nette Unterhaltung, die ausführliche Darstellung für unsere Zuhörer. Und wenn sonst irgendwelche Fragen bestehen, scheuen Sie nicht, uns zu kontaktieren per Mail, per Telefon. Ja, wir haben auch noch einen Fax. Schicken Sie uns sonst gerne einen Fax, wenn Sie möchten. Und wir sind für Fragen, für Wünsche auch, wenn es mal irgendwas gibt, wo Sie sagen, auch darüber würden wir uns gerne mal unterhalten, beziehungsweise hätten wir gerne mal einen Austausch, Informationen von Ihnen, immer gerne offen. Nehmen Sie da wirklich Kontakt zu uns auf und ansonsten hören wir in einem Monat wieder voneinander.
Prima, auch ich bedanke mich und ja, wünsche einen erfolgreichen Tag und ein erfolgreiches zweites Halbjahr.
Das nehmen wir so mit. Danke dir.
Das war Finanzgefragt, der Podcast von Mademann und Kollegen. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Podcast bereitgestellten Informationen allgemeiner Natur sind und keine individuelle Finanzberatung darstellen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte. Alle Inhalte dürfen weder ganz noch teilweise ohne unsere ausdrückliche Zustimmung vervielfältigt oder veröffentlicht werden oder an Dritte weitergegeben werden. Weitere Informationen und unser Impressum finden Sie auf unserer Website unter www.mkvv.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.